Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist ein Personalberater namens Volker Aumann, vom Hause aus Soziologe. Und er hat zuletzt jetzt selbst auch gegründet ein Unternehmen, die Aumann und Metzen GmbH. Und zwar ist das eine Personalberatung für Unternehmen im digitalen Wandel, also eigentlich für alle Unternehmen. Aber im Schwerpunkt berät er Unternehmen aus der Energiebranche, aus der Automobilbranche, aber auch aus der Metallindustrie. Und er sieht sich so ein bisschen als Brückenbauer zwischen diesen verschiedenen Branchen, die zum Teil ja auch ein bisschen zusammenwachsen. Er besetzt generell Fach- und Führungskräfte im gehobenen Segment, kümmert sich auch um IT-Stellen, was er jetzt immer mehr an Wichtigkeit erlangt. Insofern ein guter Gesprächspartner für das Thema Utility 4.0. Viel Spaß beim Hören. Gut, das Thema ist Recruiting 4.0. Und was liegt da näher, erstmal diese Phasen so ein bisschen durchzudeklinieren und Volker zu fragen, was diese auszeichnet, diese Phasen, wie die so ineinander übergegangen sind und wie sich das alles entwickelt hat. Dann sprechen wir über Bewerbermarkt natürlich, ein heißes Thema im Personal. Bereich in den letzten Jahren und wie man diese Marken auch irgendwie authentisch und nachvollziehbar aufbauen kann. Besonderes Beispiel oder Vorzeigebeispiel ist die Pioniergeist Bewerbermarke von Innogy und ja, was bedeutet das jetzt, wenn E.ON und Innogy zusammengehen? Besprechen wir. Wir besprechen auch, warum Stadtwerke vielleicht eigentlich der prädestinierte Arbeitgeber sein können für die Generation Friday. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass bei Stadtwerken ja die Energiewende, der Klimaschutz vor Ort anfangen kann und eigentlich auch sollte. Wir sprechen über die Veränderung des Recruitings, was so ein bisschen weggeht von einem klassischen Skill-Recruiting, also dass man Anforderungen aufschreibt, die man hat an einem Bewerber und dann die einfach so abhakt und versucht, auf dieses Skill-Profil passende Leute zu finden. Heute sagt Volker, es ist eher so, dass man Leute sucht, die so ein bisschen breiter aufgestellt sind und auch in verschiedenen Phasen des Unternehmens verschiedene Rollen einnehmen können. Mal führender, mal fachlicher, je nachdem. Wir sprechen über digitale Geschäftsführer in Stadtwerken und warum es sie eigentlich nicht gibt. Und wir sprechen auch über ja, so ein Thema Purpose, also so Unternehmen, die so eine gewisse Haltung nach vorne stellen und welche motivierenden Vorteile sowas haben kann für die Belegschaft und auch für die Kandidatensuche und aber auch welche einschränkenden Nachteile daraus entstehen. Herzlich willkommen zum Podcast von Utility 4.0, von dem Buch, das ja jetzt im Herbst rauskommt im Springer Verlag. Nicht zu vergessen. Und Volker Aumann, ist Personalberater und auch seit einem Jahr Gründer von einer eigenen Firma, vom Startup, zusammen mit deiner Kollegin, ne? Frau Metzen heißt.
Genau, Isabella Metzen.
Ja,
genau.
Grüße gehen raus an der Stelle. Ich denke mal, sie ist auch im Geiste hier so ein bisschen mit dabei vielleicht. In diesem Buch, was im Herbst, wie gesagt, rauskommt, hast du einen Artikel geschrieben. Der heißt Recruiting im Zeitalter von Utility 4.0. Eine Perspektive für die Energiewirtschaft. Und ich fand auch dein Subtitel ganz cool. Und wer macht bei Ihnen eigentlich Utility 4.0? Ne? So irgendwie, das ist das, irgendwie so ein, weiß nicht, wie das genannt wird in dem Buch, aber es ist einfach noch so eine Überschrift dazu. Und wie immer bei dem Podcast finde ich es erstmal interessant, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und ja, sag doch einfach mal so, wer du bist. Und über das, was ich jetzt so über dich erzählt habe, hinaus vielleicht so ein bisschen. Und wie bist du da hingekommen? Du bist ja jetzt auch nicht mehr 13, du hast ja bestimmt noch einiges erlebt. Erzähl doch einfach mal.
Ja, gerne. Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung, hier ein bisschen was erzählen zu können um den Artikel herum. Also mein Name ist Volker Aumann, bin jetzt 42 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, lebe in Duisburg und habe eine Company in Essen, die Aumann und Metzen GmbH. Wir haben uns im letzten Jahr gegründet und sind jetzt seit einem Jahr unterwegs. Aber ich bin jetzt so circa, wenn ich überlege, 12 Jahre, glaube ich, in der Energiewirtschaft unterwegs. Mhm. Früher für ein mittelständisches Personalberatungsunternehmen in Essen.
Ja.
Und begleite die Branche jetzt seit gut 12 Jahren.
Ah.
Angefangen mit dem Thema, sage ich mal, ich kam vorher von der Volkswagen AG, habe im Konzern dort gearbeitet, für die Volkswagen IT unter anderem Personal besorgt. Und ja, da ich damals mit meiner Frau zusammenziehen wollte und eine Familie gründen wollte, haben wir uns entschlossen, das bei ihr zu machen, nämlich in Duisburg.
Mhm.
Und da habe ich mich dem Thema Personalberatung in Essen dort angeschlossen.
Du hast auch irgendwas studiert in die Richtung, irgendwie so.
Genau, ich bin Personal- und Organisationssoziologe.
Ah, ja.
Das
mhm.
ist Alte Bielefelder Schule, Niklas Luhmann, systemische Ansätze
das war
und so
dort.
Weiter. Das genau, das bin ich, das mache ich heute auch noch mal gerne nebenbei, aber das ist letztendlich meine Profession.
Also du bist bei dem Luhmann dann quasi, konnte man bei dem noch studieren?
Ja, ich habe ihn ein, zweimal in der Bibliothek gesehen.
Ja, aber da ist die Aura schon mal ein bisschen
die Aura eingesaugt, aber letztendlich ist er gestorben, glaube ich, in meinem ersten Semester, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Aber
okay.
letztendlich
aber
da, hat er...
Das geprägt, da, diese,
ja, genau. Und okay. auch die Bielefelder Soziologie geprägt. Ich habe da viel studiert in dem Umfeld.
Mhm.
Und auch heute noch, wenn man, sage ich mal, in dem Artikel liest, sieht man auch die Einflüsse, sage ich mal, der Bielefelder Organisationssoziologie, die heute vertreten wird von hauptsächlich von Professorin Veronika Tacke und Professor Kühl. Die sind ja auch ein Begriff, sage ich mal, im Bereich dieser organisationssoziologischen Arbeiten. Aber das ist jetzt letztendlich, sage ich mal, mein theoretischer Background des Ganzen.
Und nach dem Studium bist du dann direkt eingestiegen in diese Personal?
Ja, genau. Ich habe am Anfang letztendlich in der Wissenschaft ein bisschen was gemacht, wollte promovieren. Dann schloss das Institut aufgrund fehlender Mittel zusagen. Da habe ich mich umorientiert, habe Personalentwicklungsnetzwerke in der mittelständischen metallverarbeitenden Industrie in Ostwestfalen-Lippe aufgebaut. Da ging es vor allen Dingen darum, wie man als einzelnes kleines mittelständisches Unternehmen komplexe Ausbildungsberufe abbilden kann. Da habe ich Unternehmen zusammengeschlossen, die gemeinsam Werkstätten betreut haben. Und das ist sicherlich eines der Punkte gewesen, die mich dann auch näher an das Personalthema rangebracht haben und die mich auch zum Personalberatungsthema gebracht haben, dass ich dann im Rahmen von Erst Outplacement und Transfergesellschaften bei der Volkswagen AG gemacht habe und dann später auch IT-Fachkräfte und Führungskräfte für die Volkswagen IT dann mitgesucht habe.
Okay.
Und da lag es nahe, letztendlich an dieses Thema anzuschließen und um das dann rund zu machen, der Einstieg innerhalb dieser mittelständischen Personalberatung in Essen war es dann zu sagen, ich übernehme das Thema IT und bin da im Rahmen der Liberalisierung, Unbundling angefangen im Bereich Abbildung von Geschäftsprozessen mittels Standardsoftware. Also das war hauptsächlich damals SAP, ISU, später das CRM, aber auch Schleuben, Wilken.
Mhm.
Da halt Consultants zu suchen,
Senior-Consultants
zu suchen, Führungskräfte zu suchen, die vor allen Dingen den IT-Dienstleistern der Energiewirtschaft, die damals wahnsinnig gutes Geschäft gemacht haben, aber die Unternehmen brauchten ja letztendlich auch diese Abbildung ihrer Standardprozesse in IT und da war ja schon so ein erster großer Punkt, wo auch das Thema Digitalisierung mit reingespielt hat. Und das mache ich bis heute und das ist ein
und wahrscheinlich verstärkt dann jetzt. Ne? Also das ist einfach ganz cool, dass du das so ein bisschen relativ früh auch diese IT-Ecke da mitbekommen hast, oder? Oder
ja, am Anfang war
sich das jetzt aus.
Ja, klar, das zahlt sich schon aus und Personalberatung ist auch ein Geschäft, das macht man, wenn man es versteht, auch über Jahrzehnte und nicht über 1-2 Jahre.
Ja.
Also letztendlich die Grundlagen dafür, was ich heute mache und die Digitalisierungsprozesse, die ich heute letztendlich mit Personal besetze, da kann ich natürlich schon auch auf ein Netzwerk zurückgreifen, was ich vor 10 Jahren Stück für Stück aufgebaut habe, wo es da noch relativ analog zuging, sage ich mal. Aber heute sieht das Ganze natürlich ganz anders aus und die Welt hat sich um einige Male gedreht und das Thema ist natürlich auch viel, viel komplexer geworden.
Vielleicht können wir da nochmal einsteigen, weil das Buch heißt Utility 4.0. Da ist man natürlich immer interessiert, so gibt es auch ein Recruiting 4.0 und was war eigentlich 3.0, 2.0, 1.0, wann, als du eingestiegen bist, wie war das da, wie wurde damals
also,
Leute gesucht, was war das?
Ich sag mal, das ist sicherlich ähnlich wie der Oliver das damals erzählt hat in den ersten Folgen des Podcasts, also das Recruiting 1.0 ist eigentlich das, oder zumindest bezeichne ich das so, was wir vielleicht alle noch aus den alten Tagen kennen, da gibt es einen Personalleiter, der sagt, ich habe eine Stelle zu besetzen, da rufe ich doch mal meine Agentur an, die Seiten in eine schicke Anzeige, das wird in der Lokalpresse veröffentlicht, das wird vielleicht in einem energiewirtschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht. Ja, dann warte ich 30 Tage, sammle die Bewerbungen ein und suche mir am Wochenende 3-4 raus, mit denen ich gerne Gespräche führen würde. Und die Auszubildende oder der Auszubildende sagt den anderen im frankierten Rückumschlag dann
ab. Ja, so hast du es beschrieben.
Das kennt, glaube ich, noch jeder. Das gibt es heute auch noch. Das ist ja nicht so, dass es weg ist. Ja. Also wenn man sich heute die energiewirtschaftliche Fachpresse anschaut.
Ja, wenn ich die ZFK aufmache, da sind immer noch ordentlich Anzeigen. Die kosten auch Kohle. Ne? Also das ist ja so... Es muss sich ja dann irgendwie noch auszahlen.
Es ist auf der einen Seite, denke ich mal, ein Stück weit Veröffentlichungspflicht und ein Stück weit Werbung der Unternehmen die irgendwie sagen, gerade die kommunalen Unternehmen veröffentlichen da ja gerne, weil sie sagen, okay, ich bin auch verpflichtet zu sagen, dass ich eine Stelle zu besetzen habe und gebe das einer größeren Fachöffentlichkeit auch preis und mache dann natürlich auch ein bisschen Werbung mit, so nach dem Motto, bei mir läuft es, ich stelle Personal ein, schaut mal, hier geht es nach vorne und bei uns läuft es, wie ist denn bei euch so? Ja. Also das schwimmt ja im Subtext oder Stellenanzeige immer
Absolut.
Ja, und das ist vielleicht so diese alte Zeit des Recruiting 1.0.
Da bist du aber noch nicht eingestiegen, ne? Was war auch davor? Gab es ja gar nichts. Also
genau. Gut, also ganz früher sicherlich noch andere Möglichkeiten, aber ich sage mal, dann da war denn viel auch Mitarbeiterempfehlungen und Mitarbeiterkinder, die gerade auch in der Energiewirtschaft oftmals dann eingestellt worden sind.
Ja, ein bisschen so einer Krupp-Familie groß geworden.
Ja,
ne?
Genau.
Das war 0.0 oder 0.0.
Genau. Ja. Nein, und dann ist das ganze Thema Stellenanzeige irgendwann ins Internet gewandert.
Ja,
und da bin ich eigentlich auch in das Thema gekommen. Also in den Zeiten, wo es die Monsters und die Stepstones und die Jobwares und wie sie alle heißen, wie die gegründet worden sind, wo dann diese Anzeigen eigentlich ins Internet gegangen sind. Das war eigentlich auch so die Zeit, die heute auch für viele Unternehmen noch prägend ist. Mhm. Also man hat die Reichweite der Stellenanzeige unglaublich erhöht. Mhm. Man hat den Leserkreis einfach erhöht. Also damals hat man halt die ZFK-Zeitschrift aufgeschlagen, wenn man sie hatte. Wenn man sie nicht hatte, hat man
Und das ist ein sehr spitzes Publikum.
Genau, und da hat man sie halt nicht gesehen, weil man vielleicht gerade die Woche im Urlaub war oder man hat letztendlich, der Kollege hat die Zeitung mit nach Hause genommen und man hat die Anzeige gar nicht gesehen und es war vorbei. Und das ist natürlich übers Internet anders geworden. Dann gab es natürlich Möglichkeiten, damals kennt man noch RSS-Feeds zu installieren oder Jobroboter zu installieren. Damit, wo heute auch solche Plattformen wie Indeed und so weiter Geschäft machen, zu sagen, ich nehme erstmal alle Plattformen oder was Google for Jobs, wo man heute einfach eine Anzeige großflächig streuen kann, aber auch sehr spezifisch dann auf eine Leserschaft gleichzeitig auch zuschneiden kann.
Wer ist denn der größte heute von diesen Plattformen?
Naja, die Wirtschaft würde ich sagen, die meisten inserieren schon noch bei Stepstone. Das ist sicherlich in Deutschland der Marktführer. Das ist auch so.
Xing und LinkedIn, wie ist das mit denen?
Ja, das sind Entwicklungen, die kommen ein bisschen später
rein.
Also das ist letztendlich, also das Geschäft Recruiting 2.0 ist letztendlich die Stellenanzeigen ins Netz zu bringen.
Mhm.
Und dann kommen wir letztendlich so in die 2010er Jahre rum, wo das dann so langsam angefangen ist mit den Business-Netzwerken. Also LinkedIn, Xing wurde damals gegründet, wurde dann auch immer größer, immer bedeutsamer. Die haben dann Funktionen freigeschaltet, wo sie gesagt haben, du kannst auch bei uns eine Stellenanzeige machen. Mhm. Und dann kam so der soziale Faktor in die Bewerbungslandschaft hinein. Und da sind wir eigentlich auch heute noch größtenteils unterwegs. Also das ist dieses Recruiting 3.0, wo man versucht, über die sozialen Medien unterschiedliche Kanäle zu bespielen, wo man versucht, mittels Facebook, Instagram, aber auch natürlich die Business-Netzwerke, LinkedIn, ein Stück weit an sich selber, an seiner Arbeitgebermarke zu arbeiten.
Diversität war da lange nicht das Thema, ne?
Genau, und da entwickelt sich ja in den letzten Jahren auch erfreulicherweise gerade in Sachen Frauen in Führung und gerade in Sachen auch diverse Beschäftigung letztendlich einiges zum Guten. Mhm. Und das ist sicherlich auch eine Grundvoraussetzung, dann in diesen neuen Zeiten dann auch letztendlich erfolgreich zu sein.
Das heißt, 4.0 ist dann einfach die Daten oder die aus diesen sozialen Netzwerken mit 3.0 entstehen und immer mehr werden, dass man die irgendwie mit Analytics auch viel besser in den Griff bekommt. Und nicht
und dann nehmen natürlich viele noch einen Schritt weiter und sagen, wenn wir das halt können, dann können wir doch auch ganze Recruiting-Prozesse von Robotern machen lassen. Und das ist letztendlich dann nochmal die Weiterentwicklung. Und wenn man da so ein paar Systeme mal rausnimmt, da haben ein paar russische Entwickler beispielsweise in St. Petersburg was gemacht, wo sie zum Beispiel LKW-Fahrer automatisch haben auswählen lassen von einer künstlichen Intelligenz. Mhm. Die haben mittels eines sogenannten Chatbots, das ist, denke ich, auch überall schon ein Begriff, auch im Bereich der Kundenbetreuung etc., hat der Chatbot letztendlich Bewerbungsinterviews geführt, hat Unterlagen ausgelesen und letztendlich dann LKW-Fahrer vorgeschlagen. Das war natürlich ein relativ einfacher Prozess. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber da wurden diese Dinger eingesetzt. Mhm. Oder vor allen Dingen IKEA war so ein Beispiel, was auch im Artikel vorkommt, die 100.000 von Bewerbungen nach ihrem Markteintritt in Russland einfach hatten und die solche künstlichen Intelligenzen eingesetzt haben, um bestimmte Muster zu finden, was besonders gut ist und was besonders förderlich ist für IKEA und was nicht. Und haben die dann aus diesen Bewerbungen rausgesucht. Und weil sie das einfach mit der Manpower gar nicht abdecken konnten, da war es einfach ein Rationalisierungsargument. Und so gibt es heute zahlreiche Dinge, die im Markt sind, die die Personalauswahl mittels künstlicher Intelligenz unterstützen sollen oder aber auch gleich ganz unter.
Und was bist du? 1.0, 2.0, 3.0? Weil du bist ja jetzt keine künstliche Intelligenz, du bist eine natürliche Intelligenz.
Ja, natürlich.
Und es gibt ja nicht wenige Personal, sag ich mal, Berater oder Headhunter, wo würdest du dich da so einordnen, wenn diese Entwicklung diesen Weg geht? Was macht die natürliche Intelligenz Volker Aumann
in dem ganzen Spiel? Also die Personalberater haben eigentlich immer die Rolle gehabt, dass sie eigentlich da angekommen sind oder in den Prozess hineingekommen sind, wo die Unternehmen aus welchem Grund auch immer nicht weitergekommen sind, Personal zu finden.
Also haben das erstmal immer selber versucht.
Im Grunde. Ja, und das ist ja auch ein ganz normaler Prozess. Ja. Also ich meine, die HR-Dienstleister, die heute unterwegs sind, es gibt natürlich auch große Unternehmen, die letztendlich kaum noch eigene Rekrutierungsabteilungen haben, die sehr viel ausgelagert haben. Das ist natürlich mehr im angelsächsischen Raum der Fall, als dass das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, aber es gibt durchaus Unternehmen in Großbritannien als auch in US-Amerika, die letztendlich fast nur über externe Personalrekrutierung
sind. Die haben intern gar nichts aufgebaut.
Die haben das einfach gar nicht abgebildet, weil die gesagt haben, das können andere größere Unternehmen besser. Und also ich habe mich ja letztendlich fokussiert auf Fach- und Führungskräfte im oberen Segment. Das heißt also, bei mir landen eigentlich Anfragen immer dann, wenn es speziell wird. Also den klassischen Controller zu beauftragen bei einer Personalberatung ist meistens nicht notwendig, wenn es dann aber darum geht, spezielle Maßnahmen beispielsweise zu kontrollen im Bereich von Marketingmaßnahmen oder vom Bereich von HR, dann sind das natürlich schon Sachen, wo der Markt auch an Personen relativ eng ist. Mhm. Und ich glaube, heutzutage ist es umso wichtiger in Zeiten der digitalen Entwicklung, dass man das Ganze mit einer persönlichen Ansprache verbindet. Mhm. Also die Menschen, und das erlebe ich tagtäglich in meinen zahlreichen Interviews, die ich jeden Tag mit Führungskräften in der Energiewirtschaft führe, die vermissen letztendlich diese persönliche Note. Die wollen natürlich über sich erzählen und mehr erzählen als das, was in einem Lebenslauf steht. Mhm. Und ich fange eigentlich klassischerweise da an, wo das Anforderungsprofil aufhört.
Wie ist so der klassische Prozess bei dir, wenn du jetzt irgendwie eine Suche hast, vielleicht auch was ein bisschen spezieller ist, keine Ahnung, du bist irgendwie Performance-Marketing-Menschen oder Social Media, keine Ahnung, Manager oder was auch immer. Wie gehst du da so klassischerweise vor?
Ja, also der klassische Fall ist natürlich, dass man sich erstmal mit dem Kunden sehr intensiv austauscht, was er überhaupt
alle Informationen, die du so kriegen kannst.
Genau, oder? Und dann ist oftmals ganz oftmals ist es so, dass der Kunde gar nicht so richtig weiß, was er möchte. Und er weiß vielleicht was von seinen Zielen, die vielleicht aber auch gar nicht seine sind, sondern die einer vorgesetzten Abteilung oder ähnliches. Und dann muss man sich erstmal durch das organisatorische Wirrwarr so ein wenig den Weg finden, um wirklich zum Kern vorzustoßen. Und dann gibt es natürlich auch manchmal Kunden, die einfach sagen, ja auch mal, was empfehlen Sie denn? Wie würden Sie die Situation dann einschätzen? Und dann geht es natürlich andersrum. Da ist der Personalberater wirklich Berater in dem Sinne, dass er das Anforderungsprofil letztendlich mit skizziert, dass er Ziele mit definiert und so weiter. Und das ist, sage ich mal, so der erste Schritt. Und dann geht es letztendlich, wie heutzutage üblich, natürlich der erste Weg ist relativ einfach über die sozialen Medien. Ja. Eigentlich sind heute fast alle Führungskräfte mit irgendeinem Profil im Internet vertreten, sei es jetzt bei LinkedIn, sei es bei Xing, sei es auf anderen Plattformen oder auch in der Lokalpresse und. Und da sind natürlich viele Hinweise schon mal da zu Personen, die einem vielleicht helfen könnten.
Ist das wirklich überall so? Also stellst du schon, weil manchmal denke ich auch so manche... Also nicht jeder Stadtwerke-Geschäftsführer ist da zu finden. Gut, vielleicht ist er auch nicht so auf dem Jobmarkt sozusagen. Dann, aber
also da kann ich sagen, da haben wir, wie gesagt, über viele Jahre Basisarbeit letztendlich geleistet. Ja. Ich kenne jeden, ich weiß über jeden Stadtwerk, wie heißt der Geschäftsführer, wie heißt
und wir haben dann 900.
Also genau, wie heißt der technische Geschäftsführer, wenn es denn einen gibt. Ja. Ganz, ganz selten gibt es ja vielleicht auch mal digitale. Das wäre schön, wenn das in Zukunft mal so wäre, dass man auch den Chief Digital Officer kennen würde.
Das ist immer, das haben wir im Vorgespräch besprochen, vielleicht für die Hörer. Ich habe mich immer gefragt, warum suchen die eigentlich, also in der Regel sind es immer zwei Geschäftsführer und es wird immer der technische nachbesetzt, der kaufmännische, aber es ist nie eine Stellenanzeige, wie es mal da, wir suchen jetzt den digitalen Geschäftsführer, aus der Denke heraus, dass man ja vielleicht das andere kann und dass man sich Leute holt von den Dingen, die neu sind, aber da muss ich wahrscheinlich noch lange drauf warten, oder?
Ja, da muss man sicherlich lange drauf warten. Also das hat auch viel mit dem Verständnis und dem Mindset der gerade kleinen und mittleren Energieunternehmen zu tun, dass natürlich die Fragestellungen, die im operativen Alltag auftauchen, natürlich meistens unterteilt werden in kaufmännische und technische Fragestellungen. Ja. Und da braucht man halt auf der einen Seite eher den Ingenieur und auf der anderen Seite eher den Kaufmann. Mhm. Wenn es denn heute darum geht, beispielsweise Sensoren in bestimmten technischen Anlagen in der Energiewirtschaft zu verbauen, diese dann auszulesen, daraus Daten zu generieren, die man dann irgendwie mit Wartungsintervallen
oder so LoRaWAN-Netz zu installieren.
Und all dieses tut, dann ist oftmals ja die Frage, wer macht denn das überhaupt? Ne? Also dann ist oftmals der Techniker, der sagt, da bin ich raus. Ja. Dann sagt oftmals der Kaufmann, naja, das verstehe ich auch nicht, wie das sein soll. Und dann sind wir genau an den Themen, wo eigentlich so ein CDO einsetzen müsste und sagen würde, solche Themen nehme ich und versuche die in der Organisation irgendwie zu beantworten.
Es könnte auch sein, dass der Techniker dann einfach nicht mehr der Geschäftsführer ist, so, sondern es ist halt irgendein fähiger Ingenieur, Ingenieurin, aber die ist halt nicht mehr, aber es wird immer so, aus muss immer zwei Geschäftsführer, einer für die Kohle, einer für damit die Netze nicht abbrauchen.
Aber das sind natürlich auch kulturelle Fragen. Es gibt natürlich auch kaufmännisches und technisches Personal. Das ist
über die Meister, die wollen dann das Betriebshof, da kann man dann nicht so. Die brauchen auch irgendwie eine Vertretung sozusagen.
Und das muss letztendlich in so einer Belegschaft auch da sein. Mhm. Und das haben wir aber auch in anderen Industrien, das Problem. Ich mache nicht nur das Thema Energiewirtschaft, ich arbeite in der Rohstoffwirtschaft, in der Gesundheitswirtschaft werde ich hin und wieder beauftragt. Und da ist es ja auch so, da haben sie auch eine Vertretung für die Ärzte und die Chefärzte steuern letztendlich ihre Bereiche. Dann gibt es die Krankenschwestern und die Pfleger letztendlich, die ihren eigenen Pflegedirektor als Ansprechpartner haben unterschiedliche Interessen innerhalb eines Unternehmens und das ist in der Energiewirtschaft seit über 100 Jahren so und von daher sind solche Funktionen haben ihren Sinn und sind natürlich so abgebildet.
Aber es gibt ja viele CDOs, das war ja auch immer so ein bisschen so, es gibt da einen riesen Streit darüber, ob das sinnvoll ist, wo man das Digitale ansiedelt hin oder her, ne? Aber andere Unternehmen haben das ja mal probiert und gemacht, also das gibt ja auch viele Unternehmen, die gesagt haben, wir brauchen irgendwie diese neue Kompetenz, irgendwie hier auch an prominenter Stelle mal am Tisch. Ne?
Ja, und das ist halt natürlich immer ein Stück weit abgeben von Verfügungsmacht, die man letztendlich im Unternehmen hat, Ressourcen abzugeben, jemanden anderen Sachen zu geben. Und dann wird natürlich oftmals kurzerhand entschieden, naja, das macht dann der IT-Leiter mit seinen 10 Leuten. Mhm. Ne? Der ist natürlich meistens sowieso schon massiv überfordert, überhaupt dieses Tagesgeschäft hinzukriegen und soll dann auch noch die großen Digitalisierungsprojekte, das macht der ja nicht. Weil das ist ja irgendwie IT. Nee, das ist natürlich nicht nur IT. Das ist heute natürlich Core-Business, über das wir reden. Und da braucht es natürlich Spezialisten, die über das klassische IT-Anwendungswissen hinaus sich Geschäftsmodelle überlegen und die dann in digitale Umsetzungsprozesse reinbringen. Und die müssen Mannschaften motivieren, die müssen Dienstleister steuern. Das alles sind Anforderungen. Mhm. Das kann so ein IT-Leiter nicht mal eben nebenbei machen. Das funktioniert halt einfach nicht mehr. Das muss leider in die Köpfe auch mal irgendwann rein.
Du hast auch so einen schönen Satz irgendwie in deinem Artikel hier, dass dieses Recruiting in diesen Zeiten von Utility 4.0 oder auch das Recruiting 4.0 so ein bisschen, hast du so beschrieben, Menschen mit Qualifikationen gewinnen, die sie bisher noch nicht kennen, für Stellen, die es in den Personalplänen noch nicht gibt, und das Ganze jetzt auch noch mit einem anderen Mindset und einer Kultur, die irgendwie anders ist als gewohnt. Vielleicht können wir noch mal auf dieses Kulturding so ein bisschen eingehen, weil klar, also diese ganzen äußeren Anforderungen, die Märkte, die sich verändern, dieses ganze Digital-Gedöns, will ich mal sagen, das ist das eine, das kommt von außen, aber es ist ja auch ganz stark eine kulturelle Veränderung in den Unternehmen unterwegs. Gerade heute Morgen auch gesprochen mit einem Personalmenschen aus einem großen Konzern, die versucht haben, agile Prinzipien einzuführen, ganz neue Arten der Zusammenarbeit. Und da braucht man natürlich auch ganz neue Leute, die da mit einem Mindset reinpassen. Wie erlebst du diesen Kulturwandel und was sich daraus ergibt für die Leute, die ich dann suche?
Ja, also ich erlebe den Kulturwandel eigentlich tagtäglich innerhalb meiner Arbeit mit den energiewirtschaftlichen Unternehmen, weil sie auch selber diesen Wandel in der Gesellschaft wahrnehmen.
Heute gerade ist der Tag, wo draußen ganz viele Menschen auf der Straße sind und versuchen irgendwie das Klima noch in den Griff zu bekommen.
Genau. Und das sind Dinge einfach, die müssen einen Widerhall in der Organisation finden, in jeder Organisation, in irgendeiner Form einen Widerhall finden. Und wenn man sich um diese Themen überhaupt nicht kümmert, wird man es natürlich schwer haben, das auch zu machen. Um das jetzt nochmal zu konkretisieren, wie sieht das mit der Kultur letztendlich aus? Also die Stadtwerke und kleineren Energieversorgungsunternehmen haben eigentlich eine relativ homogene Belegschaft.
Mhm. Wenig Menschen. Kulturell auch so.
Kulturell auch, klar.
Also sind keine Exoten dabei, das ist also ein Typ Mensch, würdest du? Oder
ja, nicht ein Typ Mensch, aber ich würde schon sagen, es sind natürlich schon unterschiedliche Menschen, die da arbeiten. Das ist natürlich schon unterschiedlich, ob sie jetzt in Reutlingen, sag ich mal, zu Gast sind oder in Oranienburg oder aber in Schleswig-Holstein, wo sie gebürtig herkommen, ist natürlich schon ein Unterschied, was da für Menschen natürlich auch das Thema Stadtwerk oder das Thema Versorger interessant finden. Aber es sind natürlich durchaus Menschen, die einen ähnlichen Ausbildungshintergrund haben. Sie sehen jetzt keinen Orientalisten da drin oder ähnliche Leute, die natürlich in den großen Konzernen schon durchaus in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Mhm. Da haben sie ein ähnliches Marketing beispielsweise, da haben sie Produkte, die letztendlich bestimmte ähnliche Gruppen auch ansprechen.
Oder ich habe Konzernteile auch im Ausland gekauft, wo dann sozusagen sich das auch so ein bisschen vermischt. Ne?
Genau, und wo sie ausländische Kollegen auch bei sich haben in der Abteilung. Und da weht natürlich ein ganz anderer Wind und sie haben letztendlich nicht nur Mitarbeiter, die aus dem Umkreis des Unternehmens sind. Ja. Und das ändert sich gerade stark. Das ändert sich stark. Also die Unternehmen finden vor Ort größtenteils nicht mehr das Personal, müssen dann gegebenenfalls auch Leute dazu holen, die vielleicht nicht aus der engeren Umgebung sind. Das führt zu Belebung innerhalb der Unternehmen. Ja. Und so kommt man nach und nach in diesen Kulturwandel auch rein. Und da glaube ich, das muss man intensivieren, da muss man auch ganz klar das Thema wie zum Beispiel Frauen in Führung nehmen, wo die Energiewirtschaft in vielen kleinen und mittelständischen Strukturen noch nicht so weit ist. Da ist die Führungsebene größtenteils männlich. Das wird nicht gerade anziehend für Beschäftigte. Das ist auf den Bewerbermärkten sicherlich auch nicht unbedingt immer positiv gesehen. Da muss man letztendlich auch einer breiteren Masse die Möglichkeit geben, an diesen Unternehmen zu partizipieren und sich da einzubringen. Und
wie siehst du dieses, du hast auch geschrieben bei dir, dass diese klassischen Stellen, die man so beschreibt und ausschreibt, dass das auch so ein bisschen auf dem Prüfstand ist, gerade wenn jetzt du, wie du sagst, ich weiß noch gar nicht, wen ich genau brauche und es verändert sich auch vielleicht, die Rollen verändern sich auch in den nächsten Jahren massiv. Da fängt halt vielleicht heute einer an als Controller oder Leiter Rechnungswesen, muss das aber in den nächsten 3 Jahren einfach automatisieren, sich quasi überflüssig machen und dann muss er was Neues wieder machen.
Ja, also die klassische Rolle des, ich nenne das immer Skill Recruiting, also zu sagen, ich suche jetzt jemanden mit einem bestimmten Set an Fähigkeiten und Ausbildungshintergründen, die nimmt natürlich ab. Okay. Also da brauche ich einfach heutzutage, oder erlebe ich vielfach, braucht man viel flexibleres Personal, was in der Lage ist, in einem Projekt unterschiedliche Rollen auszuführen. Mal der Projektleiter zu sein, mal das Teammitglied zu sein. Mhm. Das ist ein Stichwort, gerade agile Organisation, das du gerade eingebracht hattest. Da braucht es heute auch das Mindset für, dass man mal einen Schritt zurücktritt, dass man nicht mehr der Teamleiter ist und im Mikromanagement seinen Teammitgliedern erklärt, wie die Arbeit zu vollzogen wird, sondern dass man das gemeinsam macht, dass man einmal der Teamlead ist, aber auf der anderen Seite in einem anderen Projekt mit der Schwesterabteilung nur einfaches Mitglied dieses Projekts.
Und das halt auch nicht halt im Sinne einer Machthierarchie, sondern einfach in so einer natürlichen Hierarchie, dass das Team einfach merkt, oh, das kannst du, glaube ich, besonders gut gerade und deswegen folgen wir dir. Das finde ich immer so ein schöner Spruch, auch dass so wahre Führung irgendwie so das ist, wenn es so ist, dass die Menschen, die nicht folgen müssen, sondern die dir folgen wollen. Und dass du quasi überhaupt keinen disziplinarischen Zugriff hast, sondern einfach mit deiner Persönlichkeit und deinem Lead-Skill da in dem Moment dann nach vorne gehst. Ne?
Ja, und da muss ich wirklich sagen, das haben viele IT-Abteilungen in der Energiewirtschaft, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, schon sehr erfolgreich umgesetzt. Mhm. Und da sind die auf einem sehr, sehr guten Weg. Und da muss ich sagen, da leisten viele IT-Leiter tolle Arbeit in diesem Umfeld. In anderen Abteilungen ist das so noch nicht angekommen. Und bei HR, muss ich sagen, gibt es schon noch eine klassische Aufgabenteilung. Mhm. Und natürlich gibt es bei dem einen oder anderen Großkonzern agile Ansätze auch im HR-Management. Aber letztendlich ist dort schon noch eine klare Zuteilung, sowohl hierarchisch als auch der Aufgaben da, dass man da weniger von agilen Strukturen
spricht. Du sprichst immer von der Personalabteilung, so als die so eine Gatekeeper-Funktion hat, dass die eigentlich sagt, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Ja. Und damit auch so maßgeblich quasi die Kultur irgendwie, die durch die Menschen, die rein und nicht reinkommen, entsteht oder nicht entsteht, dann prägt.
Ja, ja und, natürlich. Und das wird vielen HR-Lern wird das nicht gerecht. Sie werden oftmals so als Unterstützer gesehen von Fachabteilung, aber im Wesentlichen bestimmen sie oder zumindest wachen sie darüber, wer letztendlich demnächst Mitglied dieser Organisation wird und wer nicht dazu gehört.
Aber eigentlich entscheiden die das doch immer zusammen. Oder so klassisch, dass so eine Fachabteilung haut so eine Stellenanzeige oder so eine Anforderungsprofil raus. Die verpacken das, dann kommen die Leute. Ist es wirklich so, dass die Personal einen ganz entscheidenden Punkt mitspricht?
Ja, die haben natürlich schon einen Punkt. Ne? Mhm. Also die schauen natürlich schon, wo inseriere ich die Stelle, welchen Personalberater.
Ja, klar. Wer überhaupt an den Tisch kommt,
genau, darüber entscheiden sie. Welcher Personalberater jetzt beispielsweise engagiert wird bei Führungsrollen, ist natürlich ein Unterschied, ob der Volker Aumann das jetzt macht oder ob ich jetzt eine Riesengesellschaft irgendwie hole oder eine angelsächsische Gesellschaft.
Durch solche Basisgrundsatzentscheidungen entscheidest du schon ganz viel, ohne dass der das hinten überhaupt merkt. Der sozusagen dann am Tisch sitzt und fragt sich, warum kommen eigentlich nur solche Leute und nicht die anderen? Wo sind die denn eigentlich?
Ja. Genau, und dann ist dann oftmals natürlich die Personalabteilung, die da die Weichen stellt. Da ist natürlich mittlerweile in großen Unternehmen auch der Einkauf mit dabei und gar keine Frage. Aber die entscheiden auch letztendlich größtenteils, wie sich so eine Markenkultur entwickelt. So ein Arbeitgeber-Image, das ist heute ein entscheidender Punkt innerhalb der Werbung um Mitarbeiter, welches Image oder beziehungsweise welche Arbeitgebermarke ich herausbringe. Und es ist nun mal ein Unterschied gewesen vor 2 Jahren. Jetzt sind wir ja gerade dabei, dass E.ON Energy übernommen hat. Aber das kann man in dem Beispiel, glaube ich, ganz gut klar machen, was es bedeutet, was eine Arbeitgebermarke ausmacht.
Energys Marke war Pioniergeist, das schreibst du auch. Genau. Und du beschreibst es auch als Vorbild. Kannst du mal genauer... Warum ist das so gut, wie die das gemacht haben?
Naja, also die haben was geschafft. Also ob sie es gut gemacht haben, das ist letztendlich, ist ja immer die Frage, gefällt einem das oder nicht. Aber im Endeffekt haben sie was geschafft. Und sie haben Folgendes geschafft. Sie haben Menschen in die Energiewirtschaft geholt, die da eigentlich
vorher nicht hin wollen.
Oder das nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist letztendlich eine große Leistung gewesen. Und die haben gesagt, okay, wir machen was Neues. Wir machen hier erneuerbare Energien. Wir machen digitale Themen. Wir machen Energie der Zukunft. Und solche Dinge spielen da rein. Und das haben die Menschen angenommen und das haben bestimmte Menschen angenommen. Und so haben wir bei Energy sehr, sehr viele Leute sich zusammengefunden in Teams, die auch teilweise sehr modern, sehr agil gearbeitet haben in den letzten Jahren. Ich hoffe, das wird auch im neuen Konzern so der Fall sein, die viele Sachen neu erfunden haben und viele Sachen zu einer Marktreife gebracht haben.
Aus der Sicht war das eigentlich ganz cool, das zu trennen, ne? Denn das wäre ja auch immer so in der Kritik. Aber sozusagen so einen anderen Bereich zu schaffen, der für sich neu entstehen kann, war aus der Sicht sicherlich dann eine gute Entscheidung.
Das war sicherlich eine gute Entscheidung. Das hat natürlich jetzt im ja im Kontext der Übernahme jetzt natürlich ganz andere Konsequenzen, nämlich die Frage, wie gelingt es denn, diese Menschen, die damals zu Innogy gekommen sind, als bewusste Entscheidung, ich möchte nur zu Innogy gehen und nicht zu jemand anderen, diese jetzt zu integrieren in eine neue Superstruktur bei E.ON, das wird sicherlich ein ganz spannender Transformationsprozess sein, der sicherlich mit sehr viel Augenmaß und sehr viel Empathie und Verständnis für unterschiedliche Interessen betrieben werden muss. Und ich kenne natürlich auch noch viele Leute aus beiden Organisationen und weiß auch, wie gespannt beide Seiten sind, wie das Zusammenwachsen auch wirklich funktioniert. Und wir wissen ja alle, dass sich das auch reibt und dass natürlich da viele Dinge, sicherlich viele Menschen auch den Weg außerhalb dann des Konzerns suchen werden, weil sie halt nicht in die Rollen letztendlich, in die neuen Rollen passen werden. Und das wird sich schon sortieren über die nächsten Jahre und ich finde es extrem spannend, was da entsteht und bin extrem auch fasziniert von dieser neuen Superstruktur, die natürlich den Markt absolut dominiert. Und das wird extrem auch spannend sein für die vielen kleinen und mittleren Stadtwerke, die jetzt auch zu Recht.
Die haben nochmal einen Brief geschrieben, so genau, richtigen, den hatte ich nochmal gelesen zuletzt.
Genau, die natürlich zu Recht monieren, dass da natürlich eine Marktmacht sich konzentriert. Ja. Aber abgesehen von der Marktmacht, die ohne Frage da ist, ist, glaube ich, die entscheidende Frage die, was mit den Talenten jetzt und in Zukunft passiert. Diese neue Superstruktur ist natürlich extrem anziehend für junges, dynamisches Personal, was mit neuen Ideen in ein Unternehmen kommt und bei so einer Superstruktur wie jetzt bei E.ON einen Konzern vorfindet, der die Möglichkeit hat, auch neue Ideen zu finanzieren und mit Menschen auszustatten, sodass man diese Ideen auch umsetzen kann. Und das geht letztendlich oftmals in kleineren und mittleren Strukturen in der Energiewirtschaft aufgrund der Ressourcen einfach.
Ja, und auch das Thema, glaube ich, so ein bisschen diese Konzerne sind halt privatwirtschaftlich geführte Läden und ein Großteil oder fast alle Stadtwerke haben einfach einen politisch-kommunalen Hintergrund. Selbst wenn das Geld sozusagen auch bei den größeren Stadtwerken da vielleicht noch so da ist, es ist da natürlich viel schwieriger, dann auch noch in dieses Mindset, dieses kommunalpolitisch geprägte, da so Leute reinzubekommen, die jetzt in der eine Richtung einfach loslaufen wollen und auch einen gewissen Purpose erwarten und eine gewisse Haltung zu gewissen Themen und nicht ein ständiges Ausbalancieren zwischen allen Interessengruppen, die gerade im Aufsichtsrat unterwegs sind. Also das finde ich auch immer noch so ein Unterschied. Ne? Also bin ich privatwirtschaftlich unterwegs oder habe ich ein kommunalpolitisch...
Na klar ist der Auftrag auch ein anderer, das muss man ganz klar sehen. Ja. Wenn ich rein profitorientiert agiere, ist natürlich die eine oder andere Sache einfacher zu machen, als wenn ich natürlich im Spannungsfeld einer Kommune mich bewege, wo es auf der einen Seite um Beschäftigung geht, Beschäftigungssicherung geht. Und ich meine, wir müssen ja nicht sagen, dass wir leben ja in dieser Energiewirtschaft seit vielen Jahren und wir wissen ja, dass diese sich in einem rasanten Tempo verändert, dass sie sich seit 10 Jahren von einem Veränderungsprojekt ins nächste sich bewegt, von der Liberalisierung angefangen, über das Thema Energiewende, über das Thema Ausstieg aus Kernenergie, aus dem Thema Investieren, um alles in der Welt in erneuerbare Energien. Und das heißt letztendlich auch Folgen.
Aber es perlte ja an den Stadtwerken, das ist aber eigentlich abgeperlt. Ne? Also es hat ja, also oder?
Ja, also, was heißt abgeperlt?
Die sind alle noch da und verdienen mal mehr oder weniger Geld, aber...
Ja gut, die Belegschaften sind im Wesentlichen, also über Alterungsprozesse und so weiter, über Frühverrentungsprogramme, natürlich Stellen wurden nicht wieder besetzt, da hat sich natürlich, ist schon so ein stiller Stellenabbau, hat schon stattgefunden bei vielen. Und ich meine, wir brauchen da, jeder weiß, der in einem Stadtwerk arbeitet, die Kundenzahlen im lokalen Business, die gingen nach unten.
Halt so langsam, dass man sich dran gewöhnen kann, sozusagen, aber irgendwann ist wahrscheinlich...
Immer wenn man jedes Jahr 2% verliert, ist nach 30 irgendwas. Jahren auch mal wirklich der Punkt gekommen, dass es dann wirklich ans Eingemachte geht. Ja. Und wir sehen ja bei vielen Stadtwerken, dass die sich kurz davor befinden oder beziehungsweise schon tief drin stecken in diesen Problemen und die letztendlich von einer Sanierung in die nächste gehen. Und die laufen natürlich nicht mit großem Tamtam ab, aber im Wesentlichen findet ein Stellenabbau statt, jetzt auch durch diese große Übernahme von E.ON zu über Innogy sind gleich 5.000 Stellen sofort zur Disposition gestellt worden. Und es wird auch wird auch so sein. Es werden Stellen nicht wieder besetzt werden und so weiter.
Aber davon könnten auch Stadtwerke kleiner auch profitieren jetzt eigentlich. Da kommt da jetzt, natürlich haben die Gehaltsforderungen, die natürlich wahrscheinlich so ein bisschen abstrus sind für so ein Stadtwerk, aber es gibt ja wahrscheinlich vom Know-how, vom Skill-Level kommen da jetzt einige auf den Markt, oder?
Ja, genau. Also für mich wird das Geschäft sicherlich schwieriger werden in der nächsten Zeit, weil natürlich der Bewerbermarkt als solches nochmal ganz neuen Schwung bekommt. Ja. Das ist sicherlich so. Aber ich glaube, es wird auch noch ein, zwei Jahre dauern, bis sich dieser Konzern, dieser neu geschaffene Konzern jetzt auch mit dieser neuen Struktur und so weiter so zurechtrüttelt, dass er auch wirklich in festen Strukturen arbeitet. Und ich denke, so die nächsten ein, zwei Jahre werden die sicherlich noch brauchen, um da wirklich auch das Personaltableau so stehen zu haben, dass sie wissen, wie sie in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind.
Was würdest du jetzt zum Stadtwerk denn raten, wenn du so einen Tipp hättest, wenn du sagst, mach im Recruiting, mach mit den Leuten, wie wenn diese Übermacht da ist und wenn diese Entwicklung so kommen, wie du so schilderst, hast du irgendwie einen Tipp, die du oder irgendwie eine Perspektive auch für
die klassischen Ertragsmodelle, das wissen wir alle, funktionieren nicht mehr in dem Maße, wie sie früher funktioniert haben.
Also Kilowattstunden zu verkaufen.
Zum Beispiel. Ja. Und man muss halt versuchen, einen Weg zu finden, wie man Dienstleistungen und wie man Produkte entwickelt, die vielleicht von diesem großen Markt der Energie letztendlich ein kleines Stück vom Kuchen man abbekommen hat. Also es gibt zum Beispiel noch viel zu wenig branchenspezifische Lösungen für Industrieunternehmen oder für beispielsweise das, was ich viel mache, Gesundheit. Also wenn Sie zum Beispiel sich den Lastgang eines OPs anschauen oder eines Krankenhauses als solches und den dann abzubilden mit speziellen Tarifen, da macht jedes Unternehmen in der Energiewirtschaft lokal was anderes. Aber jetzt zu sagen, ich baue jetzt eine Lösung für mittelständische Krankenhäuser.
Aber ist das wirklich so ein Markt?
Ich denke, das ist schon ein Markt, wenn man spezielle Lösungen dafür entwickelt, den verbindet mit dezentraler Energieerzeugung, mit Tracking-Modellen und so weiter und das auf spezielle Branchen zuschneidet und sich da ein Know-how schafft, dann ist man vielleicht jetzt in der Phase, wo sich die Großen sortieren.
Mit sich selbst beschäftigen und die Großen, die jetzt machen.
Genau, vielleicht in der Lage, 1, 2, 3 wirklich potente Kunden zu finden, Krankenhausverbünde zu finden, die übers Land verteilt sind und so weiter, um das hinzubekommen. Und da sehe ich auch zum Beispiel, du hast gefragt, wie siehst du dein Verständnis da? Da sehe ich auch zum Beispiel meine Funktion als Personalberater, da letztendlich diese Brücken zu schlagen von der einen Industrie zur anderen. Es hilft ja jetzt nicht zu sagen, ich mache jetzt nur Energiewirtschaft als Personalberater, dann passiert auch wenig Neues.
Achso, dass du Sachen nimmst, die funktionieren in anderen Bereichen und dass du sagst, hey Leute, ich erzähle es nicht einfach nur, ich habe eben Termin gehabt mit einem Kunden, wo das...
Genau, bring diese Menschen zusammen und überzeuge Menschen auch aus anderen Industriezweigen, in die Energiewirtschaft zu kommen. Also beispielsweise das Thema E-Mobilität. Ich habe zahlreiche Leute vermittelt, die letztendlich um dieses Systemspektrum E-Mobilität eher aus dem Bereich Automobil in das Thema Energie gegangen sind. Ja. Und das ist natürlich so eine Funktion, die können Personalberater besonders gut ausführen.
Ja, das ist plausibel. Ja. Welche Branchen seid ihr nochmal unterwegs? Energie?
Genau, Energie ist sicherlich die Fokusbranche, Rohstoffe.
Okay. Also so, was ist der klassische Rohstoff?
Ja, klassische Basisrohstoffe von Kohle über Salz, über klassische Erden, diesen gesamten Bereich füllen wir sehr gut aus. Dann das Gesundheitswesen ist sicherlich zu nennen, in dem wir noch aktiv sind. Und dann natürlich haben wir immer wieder über die letzten Jahre viele Unternehmen kennengelernt, die letztendlich auch eine Verbindung zur Energiewirtschaft gesucht haben. Sei es jetzt, dass es Finanzdienstleister waren, die sagen, Mensch, wie sieht das denn aus? Ihr kennt doch auch die Energiewirtschaft. Wie machen die das denn mit dem Forderungsmanagement? Wie machen die das denn mit dem Inkasso? Und dann kommt man natürlich darauf, dass man sagt, okay, da brauche ich jetzt einen Kopf, der jetzt für die Energiewirtschaft arbeitet in meinem Finanzdienstleistungsunternehmen. Und da hilft es natürlich, wenn man dann jemanden aus der Energiewirtschaft kennt, der diese Themen sehr gut ausfüllen kann. Und so haben wir natürlich in ganz unterschiedlichen Branchen auch schon gearbeitet. Und Finanzdienstleistung ist jetzt ein aktuelles Beispiel, wo es auch großes Digitalisierungsthema derzeit herrscht und große Strukturbrüche da sind in dem Banken- und Versicherungsumfeld. Und da profitieren viele kleine und mittelständische Finanzdienstleister, die einfach schneller sind. Die haben jetzt zum Beispiel gesagt, ich brauche so einen CDO, ich brauche so einen digitalen
Menschen. Genau, das hast du auch beschrieben. Wo der andere Prozess gerade fertig ist, dass man sich intern geeinigt hat, wen suche ich, über welchen Personalberater gerade alles rausgeschickt habe, hat der andere schon unterschrieben.
Genau, ja. Genau. Und da können auch viele große oder, sage ich mal, mittelgroße Energieversorgungsunternehmen von lernen, von diesen Prozessen einfach schneller zu sein. Also Konzerne neigen dazu, viele Abstimmungsprozesse zu haben. Mhm. Und da geht es, glaube ich, einfach darum, schneller da zu sein als viele andere. Mhm. Und da muss man an seinen internen Prozessen arbeiten, da muss man Zuständigkeiten in den Griff bekommen, damit man dann auch wirklich entscheidungsreif ist. Und da kann man sicherlich auch noch einige Meter machen in dem Wettrennen.
Ein Punkt, den du auch schreibst in deinem Beitrag, ist das Thema Purpose, also so ein bisschen Haltung. Nochmal zurück zu so einem Kulturthema. Ist ja auch für viele junge Menschen, die jetzt in die Unternehmen kommen, ist es halt wichtig, dass sie irgendwas Sinnvolles tun. Und du schreibst so einen Satz, an dem habe ich mich so ein bisschen, oder das war im Vorgespräch, so ein bisschen gerieben habe, dass du gesagt hast, ja, Purpose ist schön und gut und zieht auch viele, aber es schränkt natürlich auch ein. Und wo ich dann denke, ja, Purpose soll ja auch einschränkende Haltung. Ja. Ich will ja nur die haben, die diese Haltung teilen und die anderen gerade nicht. Wie kommst du darauf zu sagen, okay, ja gut, ich schränke ein, das ist natürlich schnell nachvollziehbar, aber ich denke, es ist auch der Sinn und Zweck und es ist auch, deswegen macht man es.
Ja, also klar, also wir haben natürlich alle irgendwie diese Vorstellung oder zumindest auch aufgrund der aktuellen Studien, die da sind. Die Studienlage sagt ganz klar, die junge Generation will was Nachhaltiges, was Sinnvolles tun, etwas für die Gesellschaft tun. Und da bieten sich natürlich Energieversorger an.
Genau, ganz da bist du an der Daseinsvorsorge. Genau, da musst du nicht viel rummachen.
Das macht die Energieversorger seit über 100 Jahren.
Genau.
Und das ist eigentlich der prädestinierte Arbeitgeber für diese Generation. Ja. Aber was passiert aktuell? Oftmals werden die Energieversorger in eine Ecke gestellt und gesagt, ja, die machen auch wenn die gar nicht irgendwie fossile Energie verstromen, das ist irgendwie trotzdem irgendwie Energieversorger. Ich möchte eher noch was anderes machen. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass auch ein Energieversorger eine gewisse Haltung entwickelt und dieses Thema Purpose auch aufnimmt. Aber man muss das natürlich mit Augenmaß machen. Ne? Also wenn ich jetzt meine gesamte Organisation umkrempel und zu einem purpose-getriebenen Thema nur noch arbeite, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, variabel auf Marktgegebenheiten zu gehen. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema, ich mache nur erneuerbare Energien und dann entwickelt sich der Markt über die nächsten Jahre, aus welchen Gründen auch immer, die wir jetzt nicht kennen, anders, sodass wir vielleicht noch mal wieder einen Schritt zurückgehen zu beispielsweise hocheffizienten Gaskraftwerken oder ähnliches. Ich bin gezwungen, da vielleicht auch zu investieren und ähnliches, um weiter am Markt da zu sein. Dann habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich in der gesamten Belegschaft über Jahre erzählt habe, das machen wir nicht und jetzt machen wir es doch.
Das hat auf jeden Fall, und das, ich finde es jetzt dann auch nicht schlimm, wenn man seine etwas ändert, aber es ist natürlich ein höherer Kommunikationsaufwand und du wirst auf dieser Strecke natürlich auch Leute verlieren, die es dir dann nicht abnehmen.
Genau.
Aber gleichzeitig hat es natürlich auch unheimlich starken Zugkraft, wenn ich so reine Ökostromanbieter sehe, die quasi von durchdrungen sind von dieser Idee. Das ist natürlich auch einfach stark. Und da denke ich immer, wie du sagst, sind so nah dran auch und können das eigentlich darstellen, aber kriegen es nicht so auf den Punkt, weil sie halt doch auch die Ränder noch sozusagen bedienen müssen.
Na klar. Also die großen Energieanbieter, die letztendlich auf Ökostrom gesetzt haben, die haben nie ein Mitarbeiterrekrutierungsproblem gehabt. Niemals. Ja. Die haben immer haufenweise Bewerbungen gehabt. Da haben wir als Personalberater wenig zu tun gehabt.
Ach so, echt? Also bei den Lichtblicks, bei diesen Naturstromern und so.
Und die haben auch ein sehr, sehr starkes Bild davon, was sie sich für einen Mitarbeiter vorstellen.
Ja.
Und was ich halt immer sage, dass es natürlich fördert das, die Markenbildung und ist wichtig und zieht Leute an. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem einschränkend. Und das ist auch genau das, was ich meine mit Mindset auch. Wenn ich nur noch bestimmte Persönlichkeiten im Unternehmen habe, dann ist mit Diversität auch nicht weit. Mhm. Ja. Also wenn alle dasselbe Mindset besitzen, dann laufe ich in dieselben Schwierigkeiten,
die
ich vielleicht heute auch habe.
Mit so einem Hipster-Purpose hast du dann nur die Hipster drin und kommst dann auch nicht klar mit der Muffe an der Gas.
Genau, und dann ist halt die Frage, habe ich dann eine Glaubwürdigkeit gegenüber meiner Industriekundschaft, die letztendlich anders bedient werden möchte. Und da plädiere ich eher für Diversität und Variabilität in der Mitarbeiterschaft, genauso wie letztendlich dann zu sagen, okay, mit dem Purpose, da wäre ich etwas zurückhaltender in der Gelegenheit und nehme dann vielleicht eher eine Inzentivierung, die letztendlich erfolgsgestützter funktioniert. Und die kann ich immer noch ändern. Aber so ein Purpose zu ändern, ist natürlich extrem schwierig. Und da muss man sehen, dass man sich nicht ins nächste Aus begeben
kann. Manövriert. Ne?
Für viele ist da sicherlich Platz, aber nicht für alle.
Ja, gerade wenn du denkst, es gibt 900 Stadtwerke, okay, wie sollen sich 900 verschiedene Purposes da rauswählen?
Also, und wenn alle denselben haben, hilft es ja auch
genau, nicht. Genau, du musst dich abgrenzen. Die
wir jetzt gleich haben. Ne?
Genau. Ja, cool, Volker. Jetzt haben wir echt schon eine Stunde hier gequatscht. Es steht natürlich noch viel mehr mit drin in deinem Beitrag. Lohnt sich auf jeden Fall, das dann in dem Buch zu lesen. Auch so Dinge wie Influencer-Marketing, jetzt sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Auch so dieses Thema nicht die Customer Experience, sondern die Kandidaten Experience beim ganzen Bewerberprozess, da hast du einiges zu beschrieben. Für mich ist aber ein super Einblick gewesen an der Stelle. Gibt es noch Punkte, wo du sagst, würdest du gerne den Hörer nochmal mitgeben, die wir jetzt noch nicht besprochen haben oder irgendwie, ja, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Naja, also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir in Zukunft im Dialog bleiben, dass wir schauen, dass wir unterschiedliche heterogene beschäftigten Gruppen in diese tolle Branche Energiewirtschaft bekommen und dass wir versuchen, die Rekrutierungsprobleme, die im Moment da sind, anzupacken und sich da auch anzuschauen, was man da vieles besser machen kann. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg in der Energiewirtschaft.
Was treibt denn dich persönlich an? Was ist dein Purpose eigentlich, wenn ich mir das gerade überlege? Was ist das? Willst du die Energiewirtschaft retten, weil du die so gut findest? Oder was ist so dein?
Nein, ich bin natürlich ganz normal eine Person, die ein Unternehmen gegründet hat, die Geschäftsführer, Inhaber eines kleinen Unternehmens ist, das ich gerne zum Wachsen bringen möchte. Natürlich. Ich möchte auch meine Ideen von Personal auch weiter nach vorne bringen. Deswegen bin ich auch heute hier, deswegen schreibe ich einen Artikel und so weiter. Versuche natürlich auch meine Ideen nach vorne zu bringen. Das ist für unsere Branche auch nicht unbedingt üblich, was wir tun.
Nö.
Und oftmals arbeiten wir ja im Verborgenen. Das sehe ich anders. Ich glaube, wir müssen viel mehr miteinander reden, um die Sachen hinzubekommen. Und ich glaube, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, in der wir uns jetzt befinden, braucht es Personalberater, die letztendlich dieses Thema verbinden mit einer persönlichen Ansprache. Mhm. Und gerade für viele mittlere und kleinere Akteure auf dem Markt, die vielleicht nicht die großen Personalmarketing-Budgets haben, sind wir eine Möglichkeit, sowohl ich, das spreche ich auch für mich persönlich, als auch für die vielen Kollegen, die in anderen Gesellschaften in der Personalberatung, in der Energiewirtschaft unterwegs sind, da sind wir vielleicht die Möglichkeit, noch einen Stich auf dem Rekrutierungsmarkt zu machen. Und somit helfen wir natürlich da auch den kleinen und mittleren Unternehmen, in diesen engen Personalsituationen dann auch mit wirklich gutem Personal Vorschlägen zu kommen.
Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, das hat dich in letzter Zeit irgendwie inspiriert oder ein Buch, was du gelesen hast, ein Vortrag, den du gehört hast, ein Zitat, was dir so im Kopf ist, was du den Hörern irgendwie noch mit auf den Weg geben könntest, irgendwas? Ich habe gesehen, du bist auch irgendwie auf LinkedIn, hast du mal was gepostet. Gibt es irgendwas, was dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist? Ich stelle die Frage jetzt spontan, deswegen... Okay, wenn du nichts drauf hast.
Klar, also was uns natürlich viel bewegt im Moment oder was mich halt viel bewegt, ist halt, also die Welt dreht sich natürlich extrem schnell im Moment. Ne? Also wir haben unglaublich große Entwicklungen, sowohl gesellschaftlich als auch in der Energiewirtschaft. Die ganzen Themen, die wir derzeit um das Thema Friday for Future heute, wie gesagt, ist der Tag, an dem das weltweit passiert. Das ändert natürlich die Gesellschaft und es ändert natürlich auch das Wirtschaften in dieser Gesellschaft erheblich. Und wenn ich jemanden, den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama sehe, wie er eine Faust mit Greta Thunberg machte und sagte, you will change the world, das ist natürlich schon eine Sache, die ist neu. Ja. Die ist einfach auch neu für mich. der jetzt mit 42 Jahren natürlich in einer anderen Gesellschaft groß geworden ist, dass vielleicht eine jugendliche Schwedin er schafft, eine ganze Weltwirtschaft in die Veränderung zu bringen. Mindestens
ins Nachdenken zu bringen.
Und das sind natürlich schon Sachen, wo man ernsthaft drüber nachdenken muss. Ich weiß, dass diese Person natürlich auch von vielen Seiten belächelt wird, aber auf der anderen Seite habe ich heute aus dem Fenster geschaut. Wir sitzen am Limbecker Platz in Essen, im Herzen der Energiewirtschaft quasi. Genau. Und sehe an meinem Fenster tausende von Schülern vorbeiziehen, die sich für dieses Thema einsetzen. Ja. Und das macht was mit einem. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt morgen auch mit dabei oder ähnliches, sondern aber man kommt ins Nachdenken darüber, wie man verantwortlich wirtschaften kann in diesen Zeiten im Kontext von Klimawandel, im Kontext von gesellschaftlichen Veränderungen zu diesem Thema. Und da ist es schon so, dass ich da auch schon auf der einen oder anderen Seite inspiriert bin. Und was mich immer inspiriert, ist letztendlich wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Menschen in Amerika schaffen wollen, innerhalb von einer Dekade den Mars zu bevölkern, ist das natürlich ein Aufbruchwillen und vor allen Dingen auch ein Programm, das ich gerne in Deutschland auch sehen würde. Ne? Ich glaube einfach, wir sind in vielen Sachen im Moment noch zu langsam. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir unsere Kraft, die wir haben, unser Wissen, das wir haben und auch die Manpower, die wir haben, endlich mal wieder zusammen auf die Straße bringen, um Dinge nach vorne zu bringen. Und das inspiriert mich schon, was da weltweit passiert. Und ich fände es schön, wenn wir das hier auch hinkriegen würden. Und ich glaube, dann würden wir viele Dinge auch in der Energiewirtschaft schneller und besser umgesetzt haben.
Prima. Ich danke dir, Volker.
Ich bedanke mich bei dir.
Das war Utility 4.0. Der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.